meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Das ist der Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Und ich wollte euch jetzt noch ein bisschen was nacherzählen von einem sehr spannenden Impuls, den ich bekommen habe. Subpendentialversammlung, sprich also die Diözesanes Treffen der Gemeinden, der Pfarrer, der Delegierten. Und wie gesagt, in Niederösterreich ist die immer sehr, sehr spannend gestaltet, weil du ganz ein vielfältiges Informationsprogramm dazu hast. Und da war auch eine Dame aus einer Gemeinde, ältere Dame in Pension, die mit ihrem Mann gemeinsam ein Hilfsprojekt betreibt in Afrika. Und ich hoffe, Sie drehen jetzt noch nicht diesen Podcast ab, weil das haben Sie jetzt schon eine Milliarde Mal gehört. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es auch nicht mehr hören, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir helfen da, ich bin jetzt 53, ich meine, ich glaube, ja, mit 10 Jahren oder so oder noch früher in der Volksschule habe ich zum ersten Mal gehört, ja, wir sammeln was für Afrika und helfen und so weiter und so fort. Und anscheinend hat es ja absolut nichts geholfen, also Betonung liegt auf absolut nichts. Ich bin dann später im Vikariat damit beschäftigt, da gab es dann die berühmte Brunnenaktion und die berühmte Nähmaschinenaktion. Also Brunnen für Afrika ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist das, was zum Beispiel das Wachstum der Sahara also wirklich zu 100% weitertrieben hat. Das ist so gegangen in der Sahelzone, das ist also diese südliche Zone, wo es schon regnet, wo du eigentlich Viehwirtschaft betreiben kannst, wird es trockener. Daraufhin hat man also riesen Spendenaktionen gemacht und wie super ist das und wir bauen dort Brunnen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die ganzen Viehhirten gesagt haben, na so super, jetzt haben wir endlich was zu trinken für unsere Rinder. Ein bisschen vergessen, dabei hat man die schöne Aktion, dass ein Rind nur eine bestimmte Distanz gehen kann. Das heißt, rings um diese Brunnen, genau in der Distanz, wie du eine Rinderherde irgendwo hintreiben kannst zum Weiden, hat sich also diese grau Steppenboden in komplett Wüste verwandelt, weil er unglaublich überweidet wurde. Der ganze Effekt des wunderbaren Brunnenbohrens in der Sahelzone hat in einer Hungersnot und einem explosionsartigen Fortschreiten der Wüste der Sahara bestanden. Besonders schön war dann noch die Geschichte, wir nähen uns was. Wir nähen uns was mit Nähmaschinen für Indien, Afrika, sonst was, wo man noch irgendwie Entwicklungshelfer angeworben hat. Kenne ich sogar noch eine Dame, die da sogar in dem Kurs drin war, bis abgesprungen ist und gesagt hat, so kann es auch nicht sein, war also die tolle Idee. Es gab damals noch eine Nähmaschinenfabrikation in Österreich, die Afrikaner mit österreichischen Nähmaschinen zu beglücken, die hier eh keiner mehr gekauft hat und den Leuten beizubringen, wie sie mit Nähmaschinen nähen, war auch eine schöne Sache, hat also die lokale uralte Textilmanufaktur komplett hingemacht und war natürlich komplett sinnlos aus dem einfachen Grund, weil industriell oder gewerbemäßig benutzte Nähmaschinen natürlich Ersatzteile braucht, dann haben sie natürlich wieder nicht durch, die Leute haben dort also dann irgendwas aufgezogen, es wurde frisch fröhlich vor sich hingenäht, als man dann gesagt hat, so jetzt könnt ihr einen eigenen Betrieb aufmachen, ist der natürlich nach 3 Wochen ins Grund gegangen, weil es keine Ersatzteile gab. Das waren also so Musterbeispiele, die mir schon langsam ein Zucken geben. Und jetzt habe ich aber auf dieser Subversammlung etwas gehört, wie es wirklich ist. Und das schließt natürlich auch an einen gestrigen Podcast an, Humanressource. Das sind Leute, die wirklich ein Hirn haben und ein Herz haben und mit ein bisschen Geld irrsinnig viel bewegen können. Es geht immer um die Humanressource. Es geht immer um die Leute, die vor Ort sind. Es geht immer um die Leute, die den richtigen Blick haben. Und den kann kein staatliches Programm und kein Beschluss eines Parlaments, wir geben, ich weiß nicht, wie viel Prozent von unserem Budget oder Promille von unserem Budget irgendwie in die Entwicklungshilfe, jemals ersetzen. Also die Leute sind dorthin, dieses Ehepaar, irgendwo ganz hinten nach Kenia und haben dort was vorgefunden. Was sie dort vorgefunden haben, war von irgendeinem anderen Verein ein Waisenhaus. Und da gibt's Fotos davon, das ist wirklich extrem toll gebaut, nämlich aus Ziegeln. Dürfte der einzige Ziegelbau dort sein im Umfeld von ein paar hundert Kilometern. ganz tolle Geschichte, schönes Foto, siehst gleich das Kreuz am Dach, also ganz eine schöne achteckige Kapelle, angeschlossen so ein längliches Dingsbums, das war also das Waisenhaus, wo die Kinder drin schlafen, und dann muss denen irgendwie das Geld ausgegangen sein, weil die Ziegeln, die müssen sie so dorthin geschafft haben, die Mauer müssen sie dorthin geschafft haben, also dort gibt's einfach nichts, was so gebaut ist. Und dann ist ins Geld ausgegangen. Das heißt, wie die dorthin gekommen sind, haben sie dann irgendwie völlig wogelert an das Haus angelehnt Dach gefunden, wo eine alte Dame gekocht hat, und zwar auf zwei Steinen und dann so hineingeschoben drei Holzscheiter, die schiebst immer wieder nach, also mit so einem Winkel zueinander, dass du einen Brennpunkt hast sozusagen, die schiebst immer wieder nach. Und damit hat sie also einen Kochtopf zum das Wasser zum Kochen braucht. Die Leute dort essen eigentlich mehr oder minder nur Bohnen und Mais, und das musst du halt abkochen. Also die würden auch was anderes essen. Es ist nicht so, dass die jetzt sagen würden, ein zehngängiges Haubenmenü essen wir nicht, sondern die haben sonst nichts. Jetzt siehst du das Problem bei der ganzen Geschichte dieses tollen Waisenhauses, wie es vorgefunden wurde, dass du natürlich auf dieser Basis nur ganz wenige Kinder füttern kannst, ganz wenige Menschen füttern kannst, weil es ist ein Topf, und wenn die das fertig ist, dann können die jetzt alle, was weiß ich, Bohnen essen, und dann muss man halt den nächsten Topf und so weiter und so fort. Was die jetzt gemacht haben, das hat mir irrsinnig taugt, sie haben ein bisschen Geld aufgestellt. Die Dame hat in irgendeinem Verein, Volkshochschule oder wo es auch immer, einen Kurs belegt in Lehmküchenbau, also Lehmherdbau, weil Lehm haben die dort, Ziegel haben die einfach keine, und hat es dann mit zuerst in Österreich ausprobiert, dann sind sie wieder hin, gemeinsam mit dem Mann haben sie dann dort einen Lehmofen gebaut und irgendwelchen Leuten ein paar Schilling gegeben, ein paar Euro gegeben, damit die dort also eine Küche bauen, das heißt, das ist auf gut Deutsch wie erwähnt. Und er doch. Und jetzt können sie, und das war also das Ultra-Erfolgserlebnis, 6 Töpfe gleichzeitig kochen. Also zum Kochen bringen. Seitdem können sie natürlich viel mehr Kinder aufnehmen. Seht ihr, meine Lieben, das ist der Punkt. Es muss einer vor Ort hin, der muss ein Hirn haben, der muss wissen, wie löse ich Probleme. Und darf auch nicht vollkommen überhastet arbeiten. Er sieht einfach, da ist ein leerer Raum, weil die können nicht mehr Kinder aufnehmen, weil eben nur ein Topf zum Kochen da ist. Und ich baue aus den Materialien vor Ort, Lehm, einen Ofen, einen Küchenofen, wo ich drauf 6 Töpfe sogar gleichzeitig befeuern kann. Zweitens bringe ich den Leuten dort auch bei, wie man sowas baut, weil die hat das ja nicht allein nicht gemacht, die hat ja Leute dabei gehabt, die hat es angelernt, und die können jetzt in ihren eigenen Hütten halt auch so kleine Dinge bauen, was unglaublich wichtig ist, weil das Arbeiten mit offenem Feuer eine absolute Katastrophe ist, weil es unglaublich gefährlich ist. Also das Umstoßen des Topfes, du hast in all diesen Drittweltländern unglaublich viele Verkrüppelungen durch großflächige Brandwunden. Gerade bei Kindern, die spülen, die rennen, die rennt in den Topf, eine schießt sie das über die Füße. Du hast eine Verbrennung dritten Grades. Die Haut, die sich danach bildet, ist, die sich wieder hoffentlich bildet, wächst nicht mit, der Fuß wird verkrüppelt, der Knochen wird verkrüppelt. Hast du überall dort, das Allergescheiteste ist, du sorgst dafür, dass die Töpfe nicht mehr am Boden stehen oder von einer irgendwie so ein Dreibein runterhängen auf das Feuer, sondern du baust einen Herd. Damit hast du also diese Verletzungsgefahr, die dort pausenlos passiert, ausgeschlossen. Du kommst auch in dem Fall zu einer weitaus sinnvolleren Sache, weil du hast keine Rauchkuchel mehr, sondern du hast einen Abzug, einen richtigen, das heißt, der Rauch zieht raus. Das war also dort anscheinend absolute Überhype. Die haben zum ersten Mal gesehen, ha, Wahnsinn, da gibt's einen Ofen, der nicht die ganze Küche zuraucht, sondern das zirkt ab. Wahnsinn, unpackbar, das ist Hightech. Und damit hast du jetzt wirklich eine Grundlage. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende war eigentlich der Küchenherd. Das haben die gemacht, und dann sammeln die ein bisschen Geld hin, und sie fliegen immer auf eigene Kosten hinunter, und auch die ganzen Unterbringungskosten und alles zahlen sie aus eigener Taschen. Und was machen Sie jetzt? Also Sie haben jetzt nicht mehr, was weiß ich, glaube ich 12, sondern glaube ich 35 Kinder oder so können Sie dort versorgen. Sind durch die Bank AIDS-Waisen, weil Kenia die höchste AIDS-Durchseuchungsrate auf der Welt hat. Und Sie zahlen Schulgeld. Genau die zwei Dinge tun Sie. Sie geben Kindern was zum Essen, schicken sie in die Schule und zahlen das Schulgeld. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für Kinder im Umfeld, wobei irrsinnig genau kontrolliert wird, dass diese Kinder auch gehen. Das heißt, die Schulgeldzahlung wird sofort eingestellt, wenn die Kinder nicht erscheinen. Schulgeld jetzt in der Volksschule, Grundschule sind 3 Euro im Monat. Und damit Sie ein Verhältnis haben, eine Frau, die dort arbeitet als am Feld, auf gut Deutsch, als Magd, kriegt 20 bis 25 Euro im Monat. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn es die jetzt 5 Kinder hat, was davon 15 Euro sind. Folglich ist das Kind natürlich nicht in der Schule und die Armut geht weiter. Es wird Schulgeld gezahlt. Wir haben auch Bilder gesehen von dem Klassenzimmer dort. Das ist unpackbar. Also du kannst auch nicht schreiben, weil es keinen Tisch haben. Das haben schon die höheren Klassen, haben dann einen Tisch, wo sie sitzen können. Es ist unfassbar. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und ja, aus. Okay, auf der Basis kannst du was machen. Und dann haben sie noch eine Sache gemacht. Sie haben noch ein Regenwasserbecken aufgestellt, eine ganz große Plastiktonne. Das war bis jetzt die einzig wirklich teure Aktion, ist dort hingestellt worden, weil die nämlich eine Trockenzeit haben, wo die Wasserversorgung ein irrsinniges Problem ist. Du musst also Regenwasser speichern, das muss natürlich vor Genuss abgekocht werden, weil da ist, ich weiß nicht, was da alles drin lebt. Und sie haben jetzt damit erreicht, dass die Frauen, es sind immer nur Frauen dort, anscheinend alle dort, kein einziger Mann was, nicht mehr stundenlang irgendwo hingehen müssen, sondern die können in einem viel kleineren Bereich das Wasser besorgen, können also wiederum mehr am Feld arbeiten, können wieder mehr verdienen. Es sind 3 Sachen, nein, 4 sind es. Der Herd, die Töpfe, weil jetzt haben sie ja nicht einen Topf, sondern 6 Töpfe, die Nahrungsmittel für die Kinder dort in diesem Heim, das Schulgeld und den Regenwasserspeicher, die Plastiktonne, die riesige. Das passt. Das kostet mal 6.000 Euro im Jahr, alles zu haben. Und damit ist auch die Grenze erreicht. Das ist das ganz Wesentliche. Also das sind Leute, die vor Ort was irrsinnig Tolles tun. Damit ist aber die Grenze erreicht. Also mehr bringt nichts. Solange das auf dieser Ebene läuft, wird wirklich was Tolles geleistet und was Tolles gemacht. Darüber hinaus ist die Ressource nicht da. Da müsstest du jetzt, was weiß ich, eine Lehrwerkstätte einrichten. Du müsstest die Schule irgendwie aufpeppen. Verstehst du, hast jetzt sofort einen Riesensprung. Und da brauchst du jetzt wieder Leute, brauchst du jetzt irgendeinen, keine Ahnung, pensionierten Schlosser oder so irgendwas, der bereit ist, dorthin zu gehen und Leute anzulernen und unter den dortigen Verhältnissen irgendwas weiterzubringen. Gibt's nicht. Die Humanressource fehlt. Aber, und das ist das Entscheidende. Soweit wie sie konnten, haben sie das Bestmögliche getan. Sehen Sie, und so einfach ist es. Also das ist der große Punkt. Wenn Sie halt am Abend oder irgendeinen Abend dort sitzen und Sie die Fernsehnachrichten anschauen, werden Sie erschlagen. Sie werden erschlagen von 100.000 Dingen, wo Sie haargenau nichts tun können. Nichts, absolut nichts. Das verstellt Ihnen aber allen den Blick. Es verstellt Ihnen den Blick auf das Einfache, was Sie tun können. Es verstellt Ihnen vielleicht den Blick auf den Bettler, den armen Hund, der dort steht, auf Ihrem Heimweg, und geben Sie dem doch was. Helfen Sie ihm. Sie haben 100.000 Möglichkeiten, im kleinen Bereich etwas zu tun. Und schon verändert sich die ganze Welt. Aber bitte, meine Lieben, lassen Sie sich nicht von diesen Riesengeschichten blenden, sodass Sie am Schluss das Gefühl haben, wir können nichts tun. Nein, das stimmt nicht. Man kann was tun. Wir sehen überall und immer wieder das Leid. Und zwar ein Leid, wo wir die Fähigkeit haben, etwas zu verändern. Und das reicht dann, weil wer einen einzigen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Gesegneten Abend euch allen.